Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL Freischnauze live.
Es ist Sonntag, 19 Uhr, heißt höchste Zeit, dass wir uns wieder mit der ELF beschäftigen. Ihr wisst, die neue European League of Football hat sich ambitionierte Ziele gesetzt und in rund einem Monat soll es jetzt auch schon losgehen. Heute haben wir uns mal wieder jemand Unabhängiges eingeladen, und zwar den Journalisten Matthias Gindorf. Gemeinsam mit ihm wollen wir die wichtigsten Fragen so kurz vorm Saisonstart besprechen. Außerdem erhoffen wir uns ein paar mehr Klarheiten bezüglich der Franchise-Strukturen und wer hinter Berlin Thunder und den Leipzig Kings steckt, ist ja irgendwie auch weiterhin nebulös. Wie immer mit dabei sind Caro. Moin, Caro.
Hallihallo.
Und Max ist natürlich auch dabei. Moin, Max.
Moin, moin.
So wie Daniel. Hallo, Daniel.
Hallo aus Hamburg.
Daniel, dann stell uns doch zuerst mal kurz unseren heutigen Gast vor und steig danach schön ins ELF-Thema ein, bitte.
Genau, Matthias Gindorf, Hörfunkredakteur beim RBB, war bei Antenne Brandenburg, Fritz, Radio 1 in der Sportredaktion, bei gefühlt allen Berliner Radiostationen, hat einen eigenen Blog beim football.de, da sage ich gleich selbst nochmal ganz kurz was zu, und ich glaube, es war einer der Menschen, die wirklich bei einer Vielzahl an Super Bowls schon waren, das direkt vor Ort miterlebt haben und trotzdem gleichzeitig so diesen Sportüberblick in Deutschland haben. Wohnt in Berlin, schreibt auch für die American Football Magazine Crunchtime, Touchdown 24, also ganz, ganz viel Football-Expertise, glaube ich auch ein kleines Spleen. Hat Max gerade schon so nebenbei vor der Sendung erzählt, haben uns schon kennengelernt beim Super Bowl letztes Jahr in Miami, haben da lange über viele Themen gefachsimpelt. Es hat sehr, sehr viel Spaß gebracht. Ja, Matthias, herzlich willkommen. Habe ich irgendwas vergessen?
Ja. Ich bin gerade selbst überrascht, was du alles aufgezählt hast. Ja, erstmal hallo in die große Runde. Ich freue mich, dass ich mal hier sein kann. Mich liest man ja oft nur zum Thema Football und hört man ja eher selten, außer ein paar Mal im Radio hier bei uns. Aber schön, dass wir uns mal alle hören können.
Perfekt. Ich würde einmal ganz kurz direkt anfangen, ins Thema ELF reingehen. Du hast vor ein paar Wochen einen relativ langen Hörfunkbeitrag gemacht zu dem Thema. Kannst du mal sagen, so ganz persönlich, was denkst du aktuell positiv wie auch negativ über die Liga?
Ja, das ist eine schöne Einstiegsfrage. Positiv und negativ, da ist tatsächlich beides dabei. Also ich habe für diesen Beitrag, das lief hier bei uns beim RBB, das ist so eine Rubrik, wo wir wirklich 15 Minuten Zeit haben, über Sportarten zu sprechen, die nicht so im Fokus stehen. Deswegen heißt diese Rubrik auch Abseits. Und da habe ich über die European League of Football was machen können, habe auch wirklich mit vielen Leuten gesprochen. Also angefangen von Coach Izume bis hin zu Chris Esala und Ted Descher und diversen Experten, die wir so kennen. Volker Schenk, Günther Zapf. Ich habe mit dem Präsidenten des GLF-Teams hier, mit Andreas Riedel von den Berlin Rebels gesprochen und habe da auch wirklich mal einen ganz anderen Blick drauf bekommen, als vielleicht viele da draußen bisher so gehabt haben, weil wir bekommen ja vieles nur über Social Media mit, oder die meisten Leute bekommen vieles über Social Media mit oder über, ja, so den zweiten Drittweg. Und wenn man das jetzt wirklich mal direkt mitbekommt, wie auch ja bei euch in den Podcasts die vergangenen Wochen, da habe ich einen ganz anderen Blick drauf bekommen. Und ich habe schon das Gefühl, dass es wirklich eine sehr gute Struktur dahinter ist, dass man wirklich was will und wirklich auch mit dem Zeitgeist was erreichen will. Das ist ja alles auch ein bisschen anders heutzutage mit dem Social-Media-Schub, den man so hat, und mit dem Internet. Da bin da wirklich sehr positiv gestimmt mittlerweile. Können wir gleich alles im Detail machen. Negativ, also ich sehe immer noch nicht so ganz, wie das so im Fernsehen schön verkauft werden kann, wenn man auf einem Sportplatz mit Flutlicht ein Footballspiel am Sonntagnachmittag zeigt. Aber auch da lasse ich mich dann gerne mal überraschen, wie es dann mal später wird, weil der Sportplatz hier in Berlin wird nicht der größte sein, so wie ich das gehört habe. Und da muss ich mal gucken, wie das denn so aussieht später, wenn es dann im Fernsehen oder im Internet übertragen wird.
Danke dir für den ersten Überblick. Wir versuchen ein bisschen dran zu hangeln, was es gerade an News gibt. Da gibt es ja wirklich relativ viel, was gerade passiert. Kutsch, willst du einmal starten mit der News zu Nico Backspin?
Ja, Nico Backspin hat einen neuen Job, Head of Music. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Ich konnte jetzt noch nicht mit ihm sprechen darüber, was das im Detail heißt. Was löst das in euch aus? dass die Liga jetzt schon ein Head of Music hat? Und was meint ihr, was so seine Aufgabenfelder sein werden?
Vielleicht kann ich gleich was dazu sagen. Also ich habe im ersten Augenblick auch gedacht, nanu, warum brauche ich ein Head of Music in einer Football-Liga? Aber beim zweiten, dritten Nachdenken kam ich dann zu dem Ergebnis, ja, warum auch nicht? Also es ist eine junge Zielgruppe vielleicht und ja, warum soll man da nicht auf Musik achten und wenn dann auf Show gesetzt werden soll in der Halbzeit und rund ums Programm, warum denn nicht? Und wie ich das mitbekommen habe, produziert er ja, glaube ich, auch die Musik für diese Comedy-Serie mit dem Kasim Edebali, wenn ich das so richtig verstanden habe.
Genau, die soll, glaube ich, Football heißen, aber eben mit D geschrieben, also wie Essen. Mehr, glaube ich, weiß man auch nicht dazu. Insgesamt, glaube ich, ist Nico der Richtige, wenn man eine Vernetzung im Hip-Hop haben möchte. Das heißt auch da, was du gerade gesagt hast, Matthias, so ein bisschen Richtung Lifestyle und den richtigen Zeitgeist zu erreichen. Ich glaube, das ist schon eine ganz spannende Zielgruppe, die man damit anspricht. Und keine Ahnung, ob es am Anfang Materia und Crow werden oder ob es dann eine Nummer tiefer irgendwie geht. Aber Nico zeigt das mit sowas wie dem O2 Insider, wo er schon die Verbindung dazu hat und da echt relativ coole Namen ranbringen kann. Ich muss ehrlich, also ich habe auch dieses ELF-Update die Woche gesehen. Matthias, ich weiß nicht, ob du daher auch die Infos hast, also die, wie wir alle auch bekommen über YouTube. Und da war es wirklich spannend zu sehen, dass es eine Halbzeitshow geben soll. Also man lässt sich sehr von der NFL inspirieren und gucken, in welcher Art und Weise das dann funktioniert. Und auf der anderen Seite, genau, also Music Acts für eine Sitcom, die über die ELF irgendwie spielen soll mit Edebali. Ich bin gespannt. Also das hat auch ein Potenzial, so ein bisschen fremdschämen zu werden.
Ich muss dazu sagen, ich kenne diesen Nico Backspin überhaupt nicht, aber ist auch nicht so die Musikrichtung wahrscheinlich, die bei uns in den Radios läuft. Aber Hip-Hop ist ja total angesagt. Klar, kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie schon passen könnte, aber naja.
Genau, Nico Backspin ist, glaube ich, aber ein bekanntes Stimme-Gesicht auch von der Footballerei, war als Experte öfter da und ist eben der Chefredakteur des früheren Backspin Hip-Hop-Magazins mit hiphop.de, glaube ich, so die größte Plattform für Hip-Hop. Hat unglaublich viele Interviews gemacht, hat gerade Werbepreise gewonnen für eine Aktion mit The Zone, wo er mit mehreren Rappern so eine Art Endspiel-Song aufgenommen hat. Also der ist wirklich gut verdrahtet im Sport, hat sehr, sehr viel Verbindung dahin. Und also der ist schon die richtige, hundertprozentig die richtige Person dafür. Ich bin aber echt gespannt, wie man in der ersten Saison dann schon, wo wir einfach gucken müssen, wo sind wir sportlich eigentlich, wo man irgendwie anfängt, den Sport aufzubauen, dann direkt solche Nebenprodukte zu haben, wie eine Sitcom, die man noch macht, wie dann eine Halbzeitshow. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Und kann natürlich eine Bereicherung sein, aber kann auch so ein bisschen nach hinten losgehen, wenn das so ein bisschen over the top von dem ist, was alles andere drumherum passiert.
Aber falls du das hier... Ja, Caro, Entschuldigung.
Wenn ich das richtig verstehe, ist er sozusagen Head of Music von der ELF. Die Frage ist ja, das hat ja dann nur mit dem Finale zu tun oder mit dem Sound, der dann über deren Social Media Content läuft. Weil die Teams werden ja dann wahrscheinlich nicht durch ihn versorgt, die Franchises. Oder wie seht ihr das?
Schwer zu sagen. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, ich glaube nicht, dass es darum geht, am Game Day dann die Musik, die abgespielt wird, wenn ein Touchdown passiert, um zu bestimmen. Ich glaube, es geht eher so um größere Projekte und meines Erachtens nach ist es auch nicht nur Musik, sondern auch ein bisschen Entertainment dann und es zu schaffen, dass andere Leute davon mitbekommen. Also ich glaube, die Liga verspricht sich davon, dass sie neue Zielgruppen ansprechen, wo ich weiß es nicht, ein Echo Fresh als ein Beispiel dann eben sagt, cool, ich guck mir das mal an in Berlin, was da abgeht und wie Football funktioniert und was man da machen kann und genauso wie die NFL am Ende ein Influencer-Programm hat, glaube ich, wird es die ELF auch machen.
Trink doch mal einen Schluck Köpi bitte, Daniel, damit der Frosch aus dem Hals wegkommt. Ich finde auch, also wenn es den perfekten Mann für diesen Job gibt, dann ist es Nico. Der wird das schon richten. Nico, falls du es hier irgendwann nachhören solltest, für dich die wichtige Info. King Kutsche steht für die Halbzeitshow nicht bereit. Ich kann an dem Tag leider nicht. Ich würde noch eine News weiter mit euch besprechen wollen. Und zwar ist so ein bisschen rausgekommen, dass auch die ELF eine Art Game Pass anbieten wird. Also ein Saisonticket, mit dem man alle Spiele schauen kann. Der Preis ist jetzt kein Schnapper, würde ich sagen. Wie beurteilt ihr das, dass es auch so in Analogie zum NFL Game Pass einen ELF Game Pass geben wird?
Ich versuche einfach nochmal zusammenzufassen, was die Preise sind, damit man mal so hört, wo es hingeht. Der ELF Game Pass soll für die gesamte Saison, das sind am Ende 8 Teams, die dabei sind, 100 Euro beziehen, also 99,99 €. Wenn man eine abgespecktere Version haben möchte, geht es bei 50 Euro los. Und für einen Game Day sind es, glaube ich, 9 Euro plus in irgendeiner Form. Ein einzelnes Spiel kostet, glaube ich, 3 Euro oder 4 Euro. Das ist mehr oder weniger. Also Preise, die schon vergleichbar mit der NFL sind.
Also ich finde das schon gut, wenn entsprechend alle Spiele aufgezeichnet werden und wirklich professionell in Kasten gebracht werden, dann ist es natürlich toll, wenn man die auch dann im Nachgang gucken kann. Wichtig ist natürlich, dass dann auch entsprechende Features dann dabei sind, dass man vielleicht auch ein bisschen kostenlosen Content hat, ein bisschen zum Teasern, ein paar Highlights und so weiter. Aber im Prinzip, wer sich jetzt wirklich dafür ganz heiß interessiert und jedes Spiel in voller Länge sich angucken möchte, der kann das über so eine Plattform machen. Und das haben sie auch schon früh angekündigt, dass es in diese Richtung gehen wird. Und ich finde den Ansatz sehr gut. Und für die Leute, die da wirklich sehr intensiv hinterher sind, das ist natürlich eine tolle Sache, wenn man jedes Spiel und nicht nur ein Spiel am Wochenende, sondern jedes Spiel mit der entsprechenden TV-Produktion sich dann im Nachgang in Ruhe angucken kann. Ich finde es gut.
Ich finde das auch gut. Und gerade wo wir eben über den Zeitgeist gesprochen haben, das passt ja auch wunderbar rein, ne? Dass wenn wir so ein Produkt haben wie eine neue Liga, dann wollen wir auch alles sehen. Ne? Also ist ja beim Fußball ja vielleicht auch ähnlich. Da will ich auch die Auswahl haben, jedes Samstagspiel zu sehen oder im NFL Game Pass natürlich. Deswegen finde ich das auch wirklich gut, dass es das gibt. Ich habe jetzt tatsächlich gerade vorhin mal nochmal nachgucken wollen und unter Umständen das Abo abzuschließen, aber ich habe das jetzt gar nicht mehr gefunden auf der Internetseite.
Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe es heute auch nicht mehr gefunden. Ich habe es über die ELF-Facebook-Seite noch Screenshots gefunden, die ich mir angeguckt habe. Also daher weiß ich die Preise. Aber du hast vollkommen recht, es ist wieder verschwunden. Ich glaube, es gab da auch relativ viel Kritik über den Preis. Kann ich auch nachvollziehen. Wenn man die NFL Game Pass mit gefühlt Frühstücksfernsehen, allen Dokumentationen, allen Produktionen haben möchte, zahlt man so 150 Euro für die ganze Saison, 100 Euro für die ELF, wo wirklich nur die Spiele plus Highlights drin sind, in HD, nicht alle mit Kommentatoren, finde ich schon einen happigen Preis, ehrlicherweise. Auf der anderen Seite ist es natürlich einfach auch eine regionale Liga, die genau die Unterstützung am Anfang braucht. Und man gibt das Geld dann vielleicht lieber aus, um das zu unterstützen, supporten, als dann den Milliardenkonzern NFL da weiterhin Geld reinzuwerfen. Also ich finde das schon eine ganz spannende Richtung, wie man diesen Preis in irgendeiner Form bewerten kann.
Ich würde gerne einmal an dieser Stelle sagen, ihr wisst, wir bewegen uns bei Twitter Spaces. Die diese Folge jetzt als Podcast hören, das machen wir immer sonntags 19 Uhr und ihr seid herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Also die jetzt zuhören, unten links Sprechwunsch, wenn ihr eine Frage oder eine Meinung habt, meldet euch gern, dann holen wir euch hier auf die Bühne. Ich würde jetzt gern einsteigen mal in Sachen Strukturen. Da stehen bei mir irgendwie noch so die größten Fragezeichen hinter den Ohren, vor allem was die Berliner und die Leipziger Franchise angeht. Für diejenigen, die jetzt noch nicht so lange unseren Podcast hier hören, unsere Caro hat früher im Marketing bei Berlin Thunder gearbeitet, beim alten Berlin Thunder, muss man ja sagen. Deswegen würde ich dir einmal das Wort geben, Caro, weil du hast jetzt die Chance, all die Fragen loszuwerden an Matthias, weil Matthias ja vor allem in der Berliner Football-Szene sehr tief drin steckt. Was möchtest du über Berlin Thunder 2.0 alles wissen?
Ja, vielen Dank, Alex. Matthias, du kommst ja aus Berlin, bist da sozusagen ganz nah dran vor Ort. Was hast du denn schon alles gehört, wie das Team aussieht von der Geschäftsstelle? Ich habe nur gelesen, dass von Glahn jetzt der Geschäftsführer ist, dass das der angebliche Wunschkandidat war, habe ein bisschen über seinen Background gelesen. Und denk mir so, als erstes ist nicht ganz verkehrt, der ist schon vernetzt. Was ist deine Meinung zu ihm als General Manager und hast du mehr Infos, was den Staff dahinter angeht oder die Geschäftsstelle, weil wir mit ihm ja noch nicht sprechen konnten? Und weißt du, wo sie spielen werden?
Ich fange mal mit der letzten Frage an. Also wo gespielt wird, ist, sagen wir mal so, noch nicht so hundertprozentig abgesichert. Also aber mit großer Wahrscheinlichkeit wird im Stadion Lichterfelde gespielt. Wird jetzt dem Nicht-Berliner nicht allzu viel sagen. Das ist der Sportplatz, das Sportgelände, wo auch der Verein Victoria Berlin zu Hause ist, der ja auch Zeljko Krajcar gehört. Und Das ist jetzt, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Plätze da drin sind, aber das ist immerhin eine moderne Sportanlage mit Flutlicht und jetzt nicht so ganz, wie soll ich sagen, runtergerockt wie so manch anderes Stadion hier in Berlin. Also wenn man so das Mommsen-Stadion kennt oder das Poststadion oder viel mehr gibt es ja auch gar nicht. Das ist da schon ein bisschen neuer. Da soll höchstwahrscheinlich gespielt werden. Trainiert wird wahrscheinlich im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, habe ich jetzt so mitbekommen. Das ist für den Sportbetrieb aktuell stillgelegt. Also da darf jetzt nicht Football drin oder anderer Sport drin betrieben werden. Da waren ja mal bis vor ein paar Jahren die German Bowls. Ich habe jetzt gerade vor, letzte Woche Samstag war ich bei dem ersten, etwas größeren Training. Das war auf einem Sportgelände, das auch der Kareitscher Familie gehört, in Berlin-Mariendorf. Heißt witzigerweise Allianz-Stadion, aber nur weil das früher ein Stadion oder ein Platz war, wo die Allianz, also wirklich die Versicherung, ihre Betriebssportgruppen untergebracht hatte. Da war der Tag und da habe ich dann auch die ersten Leute, oder abgesehen vom Trainer und so, die habe ich ja vorher schon gesprochen, auch ein paar mehr gesehen, auch Spieler gesehen und jetzt habe ich mittlerweile die Fragen vergessen, aber über Heiko von Glahn wollten wir noch sprechen, ja. Der ist ja, glaube ich, diese Woche erst vorgestellt worden, war ja bisher Generalsekretär, glaube ich, beim Deutschen Hockeybund. Das war, glaube ich, die letzte Position, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Hat da auf eigenen Wunsch aufgehört vor einem Jahr oder zwei und ist ja auch durchaus im Football vernetzt. Der war ja auch in der NFL Europa damals aktiv. Das weiß Max vielleicht noch ein bisschen besser als ich. Ich habe leider auch noch mit ihm noch nicht sprechen können bisher. Wir haben es ja versucht, aber das ist auch der richtige Mann am richtigen Platz. Es gab ja vorher noch ein paar andere Personalien, die so nach und nach durchgesickert sind. Also es ging ja los mit Marco Rema, der ja so als Gesellschafterkopf so vorgestellt wurde. Wahrscheinlich auch, weil ihn die meisten Leute kennen, so im Massenjournalismus und von ihm schon mal gehört haben. Von dem habe ich jetzt lange nichts mehr gehört. Der war auch jetzt nicht bei diesem Training dabei. Und aber mit dem Heiko von Glahn, glaube ich, da ist der richtige Mann an der richtigen Stelle.
Ich kenne übrigens das Stadion Lichterfelde. Ich komme ja aus Berlin und wohne da auch in der Nähe oder habe in der Nähe gewohnt und habe da früher meine Mini-Wettkämpfe abgehalten. Insofern kenne ich es zwar heute nicht mehr. Noch eine Nachfrage, also Marco Rema, das hatten wir ja schon und dann war, glaube ich, noch aus der Entertainment-Branche und aus einer anderen Branche jemand dabei. Aber mich interessiert, weißt du, was schon auf der Geschäftsstelle dahinter steckt? Also wie weit sind die da? Weil, ich sag mal, ist ja nicht mehr lange, bis es losgeht. Die brauchen ja nicht nur den, sondern auch einiges an organisatorischem Staff dahinter, um das Ganze auf die Beine zu stellen.
Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht und ich habe da auch wirklich noch nichts von gehört, wer jetzt oder auch wo jetzt eine Geschäftsstelle untergebracht ist und so. Das ist nur ausbaufähig. Also als ich auf dem Trainingsgelände war, waren Vertreter aus Hamburg da, die ein bisschen am Aufbau mithelfen wollten und konnten und sollten. Aber aus Berliner Sicht waren da jetzt wirklich nur Trainer, Spieler und aber sonst habe ich leider nichts rausbekommen bisher, wie das dann jetzt von der Geschäftsstelle organisiert ist.
Ich wollte einmal ganz kurz den Hinweis geben. Wir haben natürlich hier bei Twitter Spaces ganz viele Zuhörer. Meldet euch gerne, wenn ihr Fragen an Matthias habt zum Berliner Franchise. Wenn ihr vielleicht auch noch was zum Game Pass sagen wollt, wenn euch Sachen unklar sind, sagt gerne Bescheid. Wir diskutieren heute wirklich einmal quer über die ELF und freuen uns, dass wenn ihr mit dabei seid, wenn ihr Fragen stellt, wenn ihr eure Meinung dazu äußern könnt. Also gerne einfach melden, dann holen wir euch hoch.
Ich würde gerne einmal Max dazu befragen, weil Max, du bist ja auch schon ein paar Jahrzehnte jetzt bei den Blue Devils und hast da alles gemacht, weißt also auch, was dahinter steckt, so einen Spieltag zu organisieren, organisatorisch vor allem. Was macht das mit dir, wenn du jetzt hörst, so rund einen Monat vorm ELF-Start gibt es in Berlin eigentlich noch gar keine Infrastruktur?
Also ich würde ein bisschen nervös werden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man braucht schon einen gewissen Vorlauf, weil es einfach auch sehr viele helfende Hände bedarf, die man benötigt, um das Ganze aufzuziehen, zumal man ja auch dann in der aktuellen Situation sich um Hygienekonzepte kümmern muss und das alles auch vor Ort abwickeln muss. Das ist sehr aufwendig, wesentlich aufwendiger, als man es vielleicht in der Vergangenheit irgendwie geplant hat. Wenn man jetzt ohne Zuschauer plant, das wäre es natürlich sehr schade, aber ich glaube, das ist auch nicht das Ziel. Es wird sicherlich irgendwie möglich gemacht werden, dass Zuschauer dabei sein können. Aber es ist ja nicht nur die Zuschauer, es ist auch das Ganze drumherum. Man will ja auch, muss ja auch für die entsprechenden Fernsehproduktionen alles bereitstellen, dass alles an seinem Platz ist. Also man braucht sehr, sehr viele Leute. Man braucht eine gute, abgestimmte Mannschaft. Die wird man am Anfang sicherlich noch nicht so eingespielt haben. Aber ich glaube, der erste Spieltag hilft dann schon enorm, um zu gucken, okay, wo ist der größte Bedarf? Wo müssen wir noch nachlegen? Aber der Aufschlag ist halt wichtig. Und wenn du wenig Vorbereitungszeit hast, geht da natürlich sehr viel Energie bei drauf, die man natürlich auch noch an vielen anderen Stellen momentan einsetzen muss, wenn man ein neues Team aufbaut. Also es ist jetzt nicht so, dass man hier ein gestandenes Football-Team hat, sondern man muss gucken, dass man auch noch sportlich sich entsprechend positionieren kann. Und als Team aus Berlin will man natürlich auch mit Sicherheit ganz oben mitspielen und nicht nur dabei sein. Also ich glaube, dass das sicherlich eine sehr, sehr große Herausforderung ist aufgrund der verfügbaren Zeit, die da im momentanen Raum steht. Aber man muss auch gucken, dass man die richtigen Leute findet, die vielleicht sowas in der Richtung schon mal gemacht haben. Dass man den einen oder anderen für, du brauchst Leute fürs Equipment, du brauchst dein Physio-Team. Das haben wir auch alles mit dem David Drain in der letzten Woche besprochen. Die Dinge, in denen er schon einen Haken hintermachen konnte, die haben diese Teams zum Teil sicherlich noch vor sich. Und da zählt wirklich jeder Tag. Also da ist es dann auch egal, ob du Samstag oder Sonntag bist. Du bist da wirklich jetzt voll drin. Also ich persönlich würde da ein bisschen nervös werden, weil man natürlich auch, wie gesagt, den Aufschlag entsprechend hinlegen möchte.
Und ich würde Caro gerne nochmal fragen, also zur Erinnerung, Caro hat für Berlin Thunder gearbeitet. Klar wird da jetzt nicht alles von heute auf morgen hingesetzt und es funktioniert alles, das muss wachsen und so weiter. Und ihr habt auch im Olympiastadion gespielt und nicht in Lichterfelde. Aber wie viele Leute an so einem Heimspieltag, weil ich habe gerade mal geguckt, Thunder startet auch tatsächlich gegen Leipzig mit einem Heimspiel am 20. Juni. Wie viele Leute damals haben sich operativ um so einen Spieltag bei Berlin Thunder 1.0 gekümmert, Caro?
Es ist schwer zu sagen, ich habe die genauen Zahlen nicht mehr, aber das waren bestimmt 100 oder 150 mit den Freiwilligen dann. Da war ja sehr, sehr viel inklusive einer großen Powerparty, Halbzeitshow etc. Umzusetzen, jetzt mal die Ordner und die Hostessen aus den VIP-Bereichen rausgelassen. Das ist schon ordentlich und wie Max würde ich da bestimmt auch nervös werden und ich bin mir sicher, der arbeitet dann wahrscheinlich 24 Stunden am Tag. Mich würde noch interessieren, ob Matthias, ob du weißt, du hast ja mit den Rebels gesprochen, hast du gesagt, wie stehen die denn dem Franchise in Berlin, also Berlin Thunder 2.0 gegenüber und sind die da eher unterstützend oder sagen die, wir wollen damit nichts zu tun haben und von uns kommt da keine Unterstützung?
Ja, also als ich mit den Rebels gesprochen habe, muss ich jetzt auch fairerweise sagen, das ist jetzt auch schon, sagen wir mal, 6 Wochen her in etwa. Man war nicht wirklich gut auf das gesamte Produkt European League of Football zu sprechen. Also die ganzen Schritte, die dann noch kamen mit Marco Rehmer und Berlin Thunder, das war gerade alles in einer Woche. Das tat sich alles so nach und nach auf. Aber so insgesamt war die Stimmung da nicht wirklich gut. Also man sprach da natürlich von Kannibalisierung und man nimmt uns die Spieler weg natürlich. Und ich habe dann auch die Frage gestellt, weil es gab ja mal die Aussage gegen Aussage, möchte die European League of Football mit dem Verband zusammenarbeiten oder andersrum? Wer redet da mit dem und wem? Und ich habe gefragt, ich weiß noch genau, ist der Zug für eine Kooperation abgefahren? Und da hat man mir geantwortet, der Zug ist nie losgefahren. Das war so die Antwort der Berlin Rebels. Vielleicht noch kurz einen Schritt zurück nochmal zu dem Geschäftsstellen und was alles drumherum ist. Es kann natürlich sein, dass das alles tatsächlich schon viel weiter in der Planung ist, als wir jetzt wissen. Also das ist ja so insgesamt so eine Situation mit dieser Neugründung, dass viele Sachen im Hintergrund passieren und man es erst wirklich mitbekommt, wenn es fertig ist. Also ich habe, als ich mit dem Jack Ball gesprochen habe, mit dem Trainer, Und er mir sagte, ja, wir sind ja schon seit 5 Monaten dabei und seit Ende November sind wir hier dabei, das Team aufzustellen. Da habe ich schon große Augen gemacht, weil für viele ist es ja immer so in der Wahrnehmung, es passiert nichts, weil wir nichts hören. Und es passiert natürlich einiges im Hintergrund und einiges wird im Hintergrund aufgestellt, was wir jetzt nicht unbedingt mitbekommen. Und für den Fan draußen ist es, glaube ich, auch jetzt weniger interessant, ob die Geschäftsstelle aufgebaut wird, sondern eher, ob die Spieler da sind und wo gespielt wird und was der Eintritt kostet. Deswegen denke ich, da passiert vielleicht hoffentlich einiges im Hintergrund, was dann nach und nach bekannt gegeben wird.
Ich glaube auch ehrlicherweise gibt es keine Geschäftsstelle mehr, sondern mit Corona haben wir alle gelernt, wie man remote arbeiten kann. Wahrscheinlich arbeiten die ganzen Kollegen von zu Hause über Teams dann so, wie wir es größtenteils eben auch machen. Also ich glaube, dass man eine Immobilie braucht, wo jetzt dann vorne groß irgendwie auf dem Klingelschild Berlin Thunder steht. Ich glaube, das muss man nicht erwarten. Das ist völlig in Ordnung. Ich würde einmal ganz kurz übergehen. Wir haben die erste Frage. Ole von Sunday Morning Kicker ist, oder Kicker Podcast ist da. Ole, was möchtest du wissen?
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich hatte heute ein Interview mit einem Coach von Berlin Thunder für meinen Podcast gemacht. Der hatte mir gesagt, sie haben nicht nur keine Handspielstätte, sondern auch das mit den Trainingsplätzen. Das ist nicht ganz so optimal. So ist beispielsweise gestern Training ausgefallen, weil man einfach keinen Platz hatte. Also und da Max gerade sagte, das zählt jeder Tag. Na, ich weiß nicht, ob das so ein gutes Zeichen ist. Meine Frage an Matthias ist aber, wie hast du denn den, ich sag mal, schwarzen Montag erlebt, als sich die Meldungen über Berlin Thunder ja ein bisschen überstürzt haben? Wie war das für dich? Kam das als sehr überraschend oder, denn wir reden jetzt ja von Franchise 2.0 oder vielleicht 3.0 sogar, kam das als für dich überraschend oder hat sich das schon angedeutet gehabt? Vielen Dank.
Also du meinst den Moment, als die ersten Gesellschafter gesagt haben, wir machen das nicht und dann 2 Stunden später Berlin Thunder aufgetaucht ist?
Genau da.
Da war ich tatsächlich auch sehr überrascht, weil ich war mit Roman Motzkus, der ja nun hinter der ersten Version stand, in ziemlich engem Kontakt und wir haben auch über einiges gesprochen, was denn so ansteht. Und an diesem Montag sagte er, du, ich schick dir mal eine E-Mail und dann kam diese Pressemitteilung und er konnte und durfte natürlich auch nicht allzu viel sagen, was da so die Hintergründe sind, weil klar sind alles irgendwelche Geschäftsgespräche, die muss jetzt auch nicht jeder Journalist wissen. Ich war tatsächlich überrascht und sagen wir mal, wir beide waren überrascht, dass dann 2 Stunden später Berlin Thunder um die Ecke kam. Aber jetzt, wo du es sagst, ist natürlich alles sehr in den Hintergrund gerückt. Ne? Also man guckt jetzt nur noch auf das Endprodukt, aber was da mal schiefgelaufen ist, darüber wird jetzt kaum noch gesprochen. Das stimmt eigentlich.
Ja, danke. Es hätte mich nur interessiert, ob dir vielleicht schon im Hintergrund irgendwas bekannt gewesen wäre, dass da noch andere Verhandlungen gibt. Aber dem scheint ja, also selbst wenn Roman das nicht wusste, überhaupt nicht dabei
gewesen. Nee, ganz so gar nicht. Also ich wusste das wirklich nicht, dass denn jetzt auch, sagen wir mal, muss ja wie parallel eine andere Struktur schon geplant gewesen sein oder wie auch immer das abgelaufen ist. Aber das war jetzt so wirklich nicht abzusehen, dass dann da plötzlich auch jemand ganz Neues dasteht.
Mich würde nochmal interessieren, Matthias, unter der Woche hat mich auch eine Twitter-Nachricht von Simon erreicht. Liebe Grüße, ich habe ihm gesagt, wir machen das heute zum Thema. Da ging es auch um die Strukturen. Simon ist nämlich aufgefallen, dass im Impressum der Sea Devils die SEH Holding steht, also die Mutterorganisation der ELF. Er fand das so ein bisschen mit Geschmäckle, dass die Liga quasi Besitzer der Sea Devils sind. Ich weiß gar nicht, wie das bei den anderen Mannschaften ist. Also wer steckt denn eigentlich im Grunde hinter Berlin Thunder und auch den Leipzig Kings? Weißt du da genaueres?
Das sind wirklich Sachen, die ich auch nicht so hundertprozentig weiß. Also ich weiß jetzt von den 4 Gesellschaften natürlich. Ich habe auch mit Marco Rehmer drüber gesprochen, den ich ja schon seit längerer Zeit kenne. Aber ich denke mal schon, dass sehr viel von dieser Holding auch in Berlin dahinter steckt, weil das Stadion gehört demjenigen, der CEO der Liga ist. Der Sportplatz, auf dem trainiert wurde, ist gekauft worden von demjenigen, der CEO der Liga ist. Also da ist natürlich die Vermutung nahe, was denn da insgesamt so hinter dem Franchise steckt.
Es geht ja eigentlich nur eine Weiterführung, wo, glaube ich, viele Fragezeichen auch sind. Matthias, ich bin ganz gespannt, weil du mit ihm relativ lange geredet hast, der Commissioner Patrick Esume, mit dem hattest du ja die Chance, auch über die ELF zu sprechen. Wir kennen ihn alle als Coach, wir kennen ihn alle als Kommentator und dann später auch Moderator bei RAN NFL. Wie nimmst du die neue Aufgabe wahr und ist das etwas, was, wo du sagst, das fühlt sich gut an, weil der kommt natürlich auch aus Hamburg, hat die Nähe zu den Sea Devils am meisten, der ist aber auch am Ende auch auf dem übertragenen Sender in irgendeiner Form mit involviert. Das ist ja schon eine sehr allumfassende Rolle.
Ja, ich habe jetzt nicht alles von der Frage verstanden, weil ein bisschen Aussetzer drin waren, aber ja, insgesamt denke ich auf jeden Fall, dass kaum jemand besser da reinpassen würde als natürlich Patrick Esume, weil niemand sonst im Moment steht für den Football in Deutschland so wie er. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der den passenden Geschäftssinn dahinter hat und da auch nicht blind ins Verderben läuft und sagt, ich probiere das jetzt mal und wenn es schief geht, dann geht es halt schief. Das glaube ich auch nicht, weil dann wäre er wahrscheinlich auch verbrannt mit all dem, was er sonst noch so nebenbei laufen hat, ob das jetzt nötig ist oder nicht. Ich glaube wirklich, dass er der Richtige ist, der das auch richtig transportieren kann und auch natürlich bei den Fans draußen, die angesprochen werden sollen von der Liga, auch natürlich über Pro7Sat1, auch dann wirklich der Richtige ist, weil er hat ja dann eine gewisse Fanbase hinter sich und es gibt auch Leute, die folgen ihm blind, egal was er macht. Und als wir drüber gesprochen haben, hat er wirklich Hand und Fuß und ich habe nie immer gedacht, das ist aber alles ganz schön wackelig, sondern das ist wirklich nicht alles Holterdiepolter. Es hat, glaube ich, vor 3 oder 4 Jahren hat er schon angefangen, an dieser Idee zu basteln und dann im, glaube ich, November war es ja, ging es dann so los, um das alles so zu kommunizieren. Ich glaube schon, also wenn es jemand machen kann in Deutschland und voranbringen kann und anschieben kann und auch die passenden Kontakte hat, das sieht man ja jetzt auch mit dem Nico Backspin und wer alles noch so aufgetaucht ist mit dem Ted Dasher oder den diversen Spielern oder mit dem Kasim Elebali, der jetzt als Aushängeschild ja irgendwie da ist, ist er, glaube ich, genau der Richtige, der da das Ganze in der heutigen Zeit, wo wir da beim Zeitgeist sind, installieren kann.
Das klingt sehr gut. Wenn wir einmal weitergehen vom Thema aus, sonst kommen jetzt noch Fragen zu Berlin, sonst gehen wir nochmal zurück. Es gab jetzt eine News der ELF unter der Woche mit Zusammenarbeit mit dem Hamburger Football- und Cheerleader-Verband. Wir haben zusätzlich, glaube ich, heute oder gestern gehört, dass Leipzig Kings Leipzig Kings zusammenarbeiten. Also auch da gibt es eine Verbindung oder die Leipzig Lions zusammenarbeiten, die Kings mit den Lions zusammenarbeiten werden, wo ich es sehr, sehr spannend finde, dass jetzt ein bisschen auch Kooperationen gefunden werden. In Köln haben wir das letzte Woche gehört, dass es da Kooperationen gibt, gerade in Richtung Jugendarbeit, dass die ELF auch monetär Jugendarbeit supportet. Wie wichtig findest du das? Und natürlich auch in Richtung Max, wie siehst du das in Hamburg?
Also jegliche Kooperation mit lokalen Football-Vereinen oder Verbänden macht absolut Sinn, weil sie ja auch die ELF im ersten Jahr sowieso nicht irgendwas in der Richtung selber auf die Beine stellen kann. Die Frage ist halt immer, also das sind halt sehr unterschiedliche Kooperationen, denke ich mal. Das eine ist jetzt eine Kooperation in Köln mit den Falcons zusammen. Da wird halt also auch ein bisschen mit den Trainern das Training unterstützt und so weiter. Die Kooperation in Hamburg sieht vor, dass unterschiedliche Camps organisiert werden. Das ist natürlich toll für alle Footballspieler, ob es Jugendspieler sind oder vielleicht auch erwachsene Herrenspieler, die dort dran teilnehmen können. Und von der Expertise von wirklich hochkarätigen Coaches und Spielern lernen können. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Und jetzt muss man einfach nur genau sehen, wie sehen die einzelnen Kooperationen aus. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Kooperation in Leipzig aussieht, was jetzt wirklich genau dort stattfindet, wer jetzt wem wie hilft oder die Arme greift. Ich kann mir halt vorstellen, dass es nicht nur sportlich ist, sondern dass es vor allen Dingen auch organisatorische Hilfe benötigt, ganz klar, dass man einfach bei Vereinen auch Leute mit ranholt, die gerade so Game Day Organisationen, das Equipment, alles, was so mit da dranhängt, dass diese Leute sozusagen dann auch mit unter die Arme greifen oder vielleicht neue Leute schulen, ausbilden, damit sie diese Aufgabe dann irgendwann eigenständig stemmen können. Weil ich glaube, das sind so die größten Aufgaben, aber prinzipiell macht natürlich jede Kooperation Sinn. Die Hamburger Kooperation ist halt, soweit ich es mitbekommen habe, die erste wirklich mit dem Verband. Ich weiß nicht, wie der AVD direkt dazu steht. ob sie da schon ein Statement rausgegeben haben, wie sie das sehen. Da ist der Hamburger Verband so ein bisschen vorgeprescht. Das ist aber auch in Ordnung, wenn sie da einen großen Vorteil für den Hamburger Football sehen. Das ist ja auch absolut in Ordnung. Da muss man jetzt einfach gucken, was kommt am Ende des Tages dann im Laufe des Jahres bei raus, weil man darf nicht vergessen, wenn die Saison jetzt beginnt, dann ist das für alle Beteiligten auch in der ELF absoluter Fulltime-Job. Also zwischen den Spielen ist wahnsinnig wenig Zeit, sowohl organisatorisch als auch sportlich. Das heißt, wenn was passiert in der Richtung, dann kann das ja im Prinzip nur nach der Saison oder dann im nächsten Jahr im Vorfeld zur nächsten Saison dann stattfinden. Aber da bin ich eigentlich sehr gespannt, was dann kommt, und ist auf jeden Fall aber ein sinnvoller Schritt von der Liga und von den einzelnen Franchises, lokale, aber auch vielleicht sogar überregionale Kooperationen anzustreben.
Ich kann vielleicht noch mal was zu der Kooperation mit Leipzig oder in Leipzig sagen. Ich habe das nur gelesen, dass die Präsidentin von den Lions gesagt hat, dass sie eben angefragt wurden, dass die intern heiß diskutiert haben, was sie aber immer tun, und dass sie dann aber zum Schluss gekommen sind, dass es den Football voranbringen kann. Und sie hat gesagt, dass das immer das Wichtigste ist, und wenn da jemand um Hilfe fragt, dann wird dem geholfen, so lautet deren Credo. Und somit helfen sie den Leipzig Kings gerne. Also da ist es eher so auch klar kommuniziert, was ich ja gut finde, dass sozusagen der lokale Footballverein der ELF erstmal hilft. Ich glaube, so wird es auch am Anfang sein. Und man kann dann halt nur hoffen, dass von der ELF dann auch entsprechend etwas zurückkommt. In Leipzig ist es auch so, dass die schon mit Flag Football an diversen Schulen sind und da etwas aufgebaut haben. Und da setzt sich die ELF jetzt mit drauf und greift auch da auf die Strukturen zu, was natürlich sehr hilfreich ist. Und ich hoffe sozusagen, dass sie monetär, Wissens-Know-how etc. dann das Ganze auch wieder zurückspiegeln.
Matthias, wie siehst du das in Berlin? Gibt es da auch Ziele Richtung Jugendarbeit oder mit anderen Franchises zusammenzuarbeiten?
Ich fange mal mit dem Verband an. Also ich habe auch versucht, mit den Verantwortlichen dort für diesen besagten Beitrag zu sprechen, also mit dem American Football und Cheerleading Verband Berlin-Brandenburg. Und da wollte keiner. Also ich hatte vor längerer Zeit mal mit den Leuten dort gesprochen, das war alles ganz nett. Und auch über so vergangene Geschichten, über NFL Europa noch. Und als es dann so mit der ELF losging, habe ich da plötzlich niemanden mehr erreichen können. Und ich glaube, das letzte Statement per E-Mail war, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, schöne Grüße. Das fand ich dann doch schon ein bisschen schade, dass da nichts kam. Und Zusammenarbeit mit Vereinen, also ich kann mir vorstellen, dass es mit den Berlin Adlern jetzt nicht unbedingt eine Zusammenarbeit geben wird, weil da ja wohl denn die erste Version des Franchises eher mit verbandelt gewesen wäre und die jetzt wohl sagen, nee, nicht mit uns. Kann gut sein. Sonst habe ich wirklich mitbekommen, dass wirklich sehr viele Spieler rübergekommen sind von anderen Vereinen, also auch von den Berlin Bears zum Beispiel, die, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, drittklassig spielen hier in Berlin. Aber auch in diesem Fall muss ich auch leider sagen, offiziell verkündet oder mir gesagt, ja, wir machen das, weiß ich leider nicht.
Vielleicht kann ich da noch mal ganz kurz einhaken. Ich hatte es aber auch schon eine Zeit lang her, auch als das mit dem Berlin-Team da ein bisschen unglücklich gelaufen ist, hatte ich Kontakt zu jemandem aus dem Verband. Und da herrschte die ganz klare Meinung vor, dass das ein absolut rotes Tuch ist, dass es den Football kaputt macht, dass der Sinn überhaupt nicht, also dass sie nicht daran glauben, an die Liga. Die haben ja auch Know-how aus der NFL Europe in dem Verband, sind ja ehemalige Mitarbeiter auch, die damit zu tun hatten. Und die sagen, das wird einfach nicht passieren. Also es werden nie so viele Zuschauer die Ticketpreise bezahlen. So ein Team kostet unfassbar viel Geld. Da waren schon sehr klare Worte, also ich habe nicht ein positives Wort rausgehört. Das war vor einigen Wochen. Ich weiß nicht, ob sich daran irgendwas geändert hat, aber meiner Meinung nach hat es so geklungen, als ob das, wenn überhaupt, sehr lange Zeit braucht.
Dazu muss man ja sagen, dass die Strahlkraft von Patrick Gesume, das hast Matthias du auch gerade schon gesagt, ja schon dazu führt, dass die Vorverkaufszahlen von Tickets in Hamburg, habe ich es gesehen, bis auf VIP-Tickets, das habe ich fast alles verkauft. Die Tickets für den ELF Bowl gehen auch ganz gut weg. Also ich glaube, da die Attraktivität bei den Fans ist da scheinbar schon gegeben. Also ich glaube, da haben sich auch einige das anders vorgestellt.
Trotzdem muss man ja einmal sagen, also so geht es mir persönlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Man fühlt sich zu wenig abgeholt. Also man, Matthias, für dich als Journalist, du würdest dir doch wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Transparenz wünschen,
oder? Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn man bedenkt, das sind jetzt nur noch 5 Wochen, glaube ich, bis zum ersten Spiel am 19. Juni, also bis zum ersten Spieltag generell. Das ist schon ein bisschen wenig, also dass noch wirklich nicht kommuniziert wird, okay, wir spielen dann und dann in dem Stadion, Karten gibt es sowieso, die und die Vorverkaufsstellen kostet so und so viel, diese Auswahl habt ihr, das ist vielleicht tatsächlich schon ein bisschen spät. Klar muss immer die Corona-Situation natürlich mit reinrechnen, man weiß ja noch nicht, ob man dann überhaupt Leute im Stadion lassen darf und wie es dann alles aussieht. Es ist schon tatsächlich ein bisschen kurzfristig, ne? Wenn man einerseits denkt, okay, es wird seit 3-4 Jahren dann geplant, aber hier muss man natürlich auch dann insgesamt immer die Corona-Situation einplanen, weil vor einem Jahr und da die Planung war sicherlich noch schwieriger zu sagen, okay, wie machen wir das denn im Sommer 2021 zu starten? Aber gerade in so einer Sportmetropole wie Berlin, wo man ja durchaus mit eigentlich mit 6 Erstligisten oder Erstligisten zu kämpfen hat. Also wir haben ja Fußball, erste Liga, Basketball, erste Liga, Eishockey, Volleyball, irgendwas habe ich jetzt sicherlich vergessen. Handball, genau.
Danke. Wasserball. Berlin ist doch auch eine Wasserballmetropole.
Die Füchse darf man nicht vergessen. Die sind.
Und vielleicht auch Football, ne? Es gibt auch eine Football-Erstliga-Mannschaft.
Ja, eben. Also, jetzt mal außer Football, es sind jetzt 6 große Profisportarten, die hier um Zuschauer ringen, wenn denn Zuschauer zugelassen werden dürfen. Und da muss man, glaube ich, auch oder sollte man schon ein bisschen mehr dafür sorgen, dass dann auch Leute wissen, okay, Football boomt, wo kann ich denn jetzt hin, um das zu gucken? Außer jetzt zu den Berlin Rebels, wenn es denn eine neue Liga gibt, das wäre schon sicherlich auch für mich als Journalist natürlich, dass ich auch was weiß, wo muss ich denn jetzt hin, um was drüber zu machen.
Genau, wir haben noch 2 neue Fragestellern hier oben. Einmal meine NFL.de. Ich glaube, es ist Carsten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Was ist deine Frage?
Ja, hallo Daniel. Ja, Carsten, stimmt. Hallo Matthias.
Ja, grüß dich.
Ich habe tatsächlich 2 Fragen. Die erste wäre zu Patrick Gesume. Wir haben ja vorhin schon angesprochen, A, die Strahlkraft, aber B, dass so ein Job eigentlich schon ein Fulltime-Job ist. Jetzt hat man zuletzt gesehen bei Joko und Klaas gegen Pro7, dann bei der Draftübertragung war er Teil, Podcast macht er noch. Weißt du, wie er sich das künftig vorstellt? Also, dass das tatsächlich mal ein Fulltime-Job wird, der Commissioner, oder ob er plant, diese vielen Sachen unter einen Hut zu bringen und alles irgendwie parallel zu machen?
Also, was ich ihn gefragt habe, in diesem Interview dazu, werden wir dich weiter bei RAN sehen in den Übertragungen am Sonntag, sagt er selbstverständlich und das wirklich mit großer Überzeugung. Also, da wird es auch, glaube ich, kein Rütteln dann geben. Klar, die beiden Ligen übersteigen sich. Die European League of Football dauert bis, ich glaube, Anfang September ist denn das Endspiel oder Ende September, am Tag der Bundestagswahl, glaube ich sogar. Und
27. Ja. 27. Genau. September.
Und da wird er, sagt er auch, sicherlich nicht immer dabei sein können, wenn NFL ist. Aber es sind ja dann, glaube ich, auch nur 3 oder 4 Spieltage denn insgesamt. Aber sonst war mit voller Überzeugung, dass weiterhin der RAN-Job auch noch dabei ist für ihn.
Und daran anschließend die Übertragungen bei Pro7 Max beziehungsweise irgendwelchen Streams. Hast du eine Ahnung, wer die Moderatoren sind? Denn er selber kann ich mir zumindest nicht vorstellen, sollte das zumindest als Commissioner nicht, ist meine persönliche Meinung. Dann mit Jan Stecker scheint das Tischtuch leicht zerschnitten zu sein, denn die Cologne Crocodiles, wo er Vorstand ist, haben sich ja auch sehr negativ gegen die ELF geäußert. Und last but not least, Roman Motzkus kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen nach dieser Vorgeschichte. Hast du da einen Einblick, wer da geplant ist?
Also mein Stand der Dinge ist, dass die Spiele auch von dem bestehenden NFL-Team bestückt werden sollen. Also die Spiele, die am Sonntag zwischen 14 und 18 Uhr dann wirklich bei ProSieben Max übertragen werden sollen aus dem bestehenden Team, was du jetzt gerade aufgezählt hast, zum Teil auch kommentiert werden. Was jetzt mit den anderen Spielen passiert, natürlich jetzt auch in Spanien oder Polen, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass etwas mehr Personal nötig wird, weil muss davon ausgehen, dass vielleicht auch zwei Leute denn so ein ELF-Spiel kommentieren. Dann sind es zwei Leute, die ab 19 das erste Spiel machen, zwei Leute, die das dritte Spiel machen. Das sind schon sechs und ich glaube, insgesamt sind es 10 Leute oder 12, weiß ich jetzt nicht. Aber es könnte dann schon ein bisschen knapp werden insgesamt mit dem Personal. Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ist ja auch eine Chance für den Nachwuchs. Man weiß es ja nicht. Vielleicht wird da ja mal wieder, es gab ja vor einer Weile mal ein Casting, um neue Leute da an Bord zu holen. Dass da neues Personal gesucht wird, die denn da mit eingesetzt werden. Vielleicht nicht unbedingt bei der ELF, vielleicht auch bei einem Nachtspiel oder bei dem Streamspiel, was ja auch parallel dann noch läuft bei RAN.de. Aber mein Stand der Dinge ist, es wird aus dem Pool gemacht, der da ist. Aber was du jetzt gerade sagtest, Carsten, mit den Personen, die du da in Klammern gesetzt hast, das kann ich mir ähnlich vorstellen, dass es vielleicht nicht so die große Lust gibt, dort ein ELF-Spiel zu kommentieren.
Dein Telefon muss bald klingeln, Max.
Ja, absolut.
Ja, super. Danke für die Fragen. Ich habe gleich direkt drei neue Zuhörer, die Fragen stellen wollen. Ich fange an, einmal Matthias bei Marie. Marie Scherner, mehr Informationen habe ich auch nicht. Was ist deine Frage?
Ich merke gerade, ich bin beim Account meiner Freundin drin. Ich bin Moritz. Aber
hallo Moritz.
Ich weiß, mitsprechen kann. Ich hätte eine Frage zum Sportlichen. Man hat jetzt gerade gehört, bei Berlin sind zum Beispiel Spieler aus der dritten Liga dabei. Wenn die jetzt auf einen Edebali treffen, der sicherlich von der Athletik wahrscheinlich ein komplett anderes Niveau mitbringt, dann auch durch jahrelange Erfahrung in der NFL auch eine komplett andere Technik auch hat, besteht da nicht die Gefahr, dass der die sozusagen überrollt? Oder ich spiele jetzt nicht selber Football? Oder ist es dann so, man stellt zwei dicke Jungs dem gegenüber und dann hat er auch erstmal zu tun.
Die Frage kann am besten Max beantworten, würde ich tippen aus der Runde hier.
Naja, das Football ist ja sehr viel Mathematik. Also in dem Moment, wo du sagst, okay, wir brauchen zwei Leute, die wir dann auf den Edebali abstellen, bedeutet das automatisch, dass irgendwo einer fehlt. Und das kann natürlich auch ein großer Vorteil für viele andere sein. Aber das hast du vollkommen richtig erkannt und das ist auch wirklich eine Tatsache und da haben einige Teams natürlich mit zu kämpfen, besonders jetzt gerade im ersten Jahr, wenn die Teams aufgebaut werden. Ich denke mal, dass so Regionen wie bei in Köln, wo die wirklich einen sehr, sehr großen Pool an Spielern haben und auch wirklich sehr viele sehr, sehr gut ausgebildete Jugendspieler haben, dass das natürlich wesentlich leichter ist. Aber in den Regionen Stuttgart, Leipzig und ich denke mal auch aktuell aufgrund der Zeit Berlin wird sicherlich nicht leicht werden, ja, dass da wirklich Spieler zu bekommen, die von Tag 1 an auf dem Niveau spielen können. Und ich glaube, die größte Herausforderung für alle Coaches und für alle Spieler ist es, so schnell wie möglich sich an das Niveau anzupassen, dahin zu kommen, intensiv sich auch nach den Spielen die ganzen Analysen zu überlegen, wo können wir überlegen, welche Spieler können wir besser einsetzen, was müssen wir an Techniken oder an einzelnen individuellen Sachen noch verbessern. Aber das wird für viele Teams gerade in den ersten Wochen sehr, sehr schwer werden, nicht nur als Team zusammenzufinden, sondern sich vor allen Dingen auf dem Niveau von Teams wie Köln, Frankfurt und Hamburg natürlich auch wiederzufinden. Und was natürlich auch sehr schwer einzuschätzen ist, wie die Leistung dann der Spieler, die Qualität, das Niveau der Spieler aus Barcelona zum Beispiel ist. Wir wissen, dass das polnische Team aus Breslau da durchaus schon im Training ist und auch europäisch gut mithalten kann. Aber ob sie dann natürlich auch auf dem hohen Niveau da extra Akzente setzen können und Erfolge erzielen können, ist wirklich noch sehr, sehr fraglich. Das macht es aber auch, glaube ich, im Vorlauf der zum ersten Spieltag hin meiner Meinung nach sehr spannend, weil man einfach wirklich das unglaublich schwer einschätzen kann. Man hat keine Erfahrungswerte, man weiß nicht, wie stark die Teams sich aufstellen. Und man darf auch nicht vergessen, das eine ist diese Vorbereitung auf die Saison, das andere ist die Saison dann auch in der Gänze durchzuziehen, ja, mit den immer aufeinanderfolgenden Spielen. Football ist ein sehr physischer Sport, das heißt, auch eine Muskelverletzung kann dich mal ganz schnell 2-3 Wochen rausreißen. Und wenn das dann Leistungsträger sind, dann tut das schon richtig weh, weil du auch nicht die Tiefe hast jetzt mit 85 Spielern, aus denen du jederzeit wieder gleichwertige Spieler hochziehen kannst. Ich glaube, dass das auch eine ganz große Herausforderung wird für die Mannschaften, die komplette Saison ein gewisses Niveau zu erreichen und das dann auch natürlich zu halten bis zum Ende. Also es wird meiner Meinung nach die ersten Wochen werden schon sehr prägend sein. Und dann ist die entscheidende Frage, wie gut arbeiten die Coaches in der Zwischenzeit, um ihre Teams dann so hinzukriegen, dass sie es vielleicht einen Schuss haben, ins Halbfinale zu kommen.
Das ist eine sehr ausführliche Antwort, Moritz. Ich hoffe, wir konnten die Frage beantworten.
Ja, vielen Dank für die Analyse. Das hat mich mal interessiert als nicht Football spielender Mensch. Danke.
Perfekt, genau. Wir haben noch eine weitere Nutzerfrage. Martin, genannt Neptun. Was möchtest du wissen?
Ja, hallo, guten Abend zusammen. Ich wollte mich im Namen der Berlin Bears melden. Ich bin da nämlich der zweite Vorsitzende. Und es wurde gerade von Matthias erwähnt, dass da Spieler von uns beim Berlin Thunder dabei sind und wie da vielleicht die Zusammenarbeit aussieht. Also ich kann sagen, wir haben uns bekannt momentan 3 Spieler, die dort am Training teilgenommen haben. Aber es gab keine offizielle Kommunikation bis jetzt, also keine Anfrage oder etwas in dieser Art von dem Team an uns. Und alle diese Spieler sind auch nicht bei uns ausgetreten aus dem Verein. Also das heißt, wir haben jetzt keine offizielle quasi Freigabe oder sonst irgendwas in dieser Form, was auch eigentlich gar nicht nötig ist. Aber das kann ich nur so jetzt als Information geben. Und es gab auch keinerlei Kommunikation vom Berlin Thunder Richtung Berlin Bears in Form einer Zusammenarbeit oder sowas. Und ich denke, das sollte aber wahrscheinlich irgendwie, also ich hoffe, dass sie das irgendwie anstreben werden, vielleicht über den Landesverband. Es gibt ja einige Vereine in Berlin, die hier vielleicht auch von so einer Kooperation profitieren könnten. Ich weiß, dass es sehr, sehr viele Skeptiker gibt und sehr viele Gegner der Liga. Was bemängelt wird, ist quasi, dass sie sich halt ins gemachte Nest legen und die Spieler abwerben und so weiter und keinerlei Jugendarbeit machen. Und ich denke, das würde den Teams wirklich gut zu Gesicht stehen, sich da wirklich zu engagieren. Und ich weiß aber wirklich nicht, also ich kann wirklich sagen, es gibt keinerlei Anfragen an die Bears diesbezüglich.
Da muss ich einmal nachfragen, Martin, Entschuldigung, weil du wirkst relativ entspannt. Also vielleicht kann Max da auch gleich nochmal was zu sagen, aber wenn 3 Spieler, wenn ich es richtig verstanden habe, im Moment aktuell beim Training von Thunder teilnehmen und ihr wisst nichts davon, also ist das Usus?
Nein, also es ist kein Usus. Wir haben ja auch wirklich keinerlei, also mir kommt es so vor, als ob diese Trainings halt irgendwie mehr oder weniger geheim stattfinden. Es gibt keine Informationen, wo das Training stattfindet und so weiter. Ich weiß nicht, ob die Presse vielleicht extra eingeladen wurde, das kann Matthias vielleicht sagen, woher er wusste, wo überhaupt das Training stattfindet. Also uns war nicht bekannt, wo zum Beispiel Berlin Thunder gerade trainiert. Wir wussten nur, dass die wahrscheinlich im Stadion Lichterfelde spielen werden. Das haben wir auch nur aus der Presse erfahren. Aber innerhalb des Verbandes, innerhalb der Vereine oder sowas weiß man ganz wenig. Also ich kann wirklich für die Bears nur sagen, dass wir keine Informationen haben. Wir wussten auch von den Spielern, die da teilnehmen, nichts. Man muss aber dazu sagen, dass momentan aufgrund der Corona-Situation das Training der Spieler, sagen wir mal, in der dritten Liga und abwärts wirklich fast gar nicht stattfindet, außer vielleicht irgendwelche Theorie online oder sowas. Die GFL und GFL 2 sind, glaube ich, die zählen als Leistungssport und dürfen dann trainieren. Das ist bei uns aber nicht der Fall. Bei uns geht es dann nur mit der Jugend. Also Kinder irgendwie bis 14 Jahre dürfen trainieren. Das sind ja diese Auflagen, die wir haben wegen der Corona-Maßnahmen. Und deswegen ist da auch der Kontakt wahrscheinlich auch gar nicht so gegeben. Deswegen, also ich kann wirklich sagen, wir wussten davon nichts offiziell.
Matthias, du warst ja beim Training. Wie viel, also ich denke mal nicht, dass es da schon Thunderhelme gegeben hat. Vom Eindruck her, welche Teams hast du denn da in welcher Quantität sehen können?
Also Ausrüstung und so weiter gab es tatsächlich noch nicht. Die war auf dem Weg, ist aber irgendwo gerade in der Post stecken geblieben, war damals die Aussage. Also der Eindruck, den ich hatte von den Spielern, war eigentlich ein ziemlich guter. Also ich habe mit 6, 7, 8 gesprochen, wo auch welche Leute dabei waren, die in Texas Tech an der Uni gespielt haben. Der Kicker hat, glaube ich, irgendwelche Rekorde aufgestellt an seinem College, in dem er war. Das hat wirklich einen sehr guten Eindruck gemacht. Und alle, mit denen ich gesprochen habe, waren auch total euphorisch, was es angeht, jetzt mit einem neuen Projekt mitzumachen und dabei zu sein. Es gab auch natürlich welche, die jetzt sagten, okay, ich möchte jetzt nicht im Interview auftauchen. Mein Status ist noch nicht so ganz geklärt. Deswegen würde ich jetzt gerne mal von Martin wissen im Gegenzug, wie geht ihr denn mit den Spielern um bei den Berlin Bears, wenn jetzt Spieler XY zurückkommt und sagt, du, ich war jetzt beim Training bei Thunder, da gehe ich jetzt hin. Sagt ihr denn guten Tag, guten Weg oder was macht ihr dann?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir das im Vorstand so noch gar nicht besprochen haben, weil wir bis vor kurzem, also bis vor wenigen Tagen, uns noch keiner bekannt war. Wir hatten natürlich auch einige Spieler schon gefragt, ob sie damit halt irgendwie da die Gedanken haben und da wechseln werden. Da haben die meisten oder fast alle gesagt, nein, also die bleiben bei uns im Team. Da wir jetzt wahrscheinlich aber keine Saison haben werden dieses Jahr, das wird jetzt bei unserer nächsten Vorstandssitzung Thema werden, wie wir damit umgehen. Ich denke mal, also bisher ist es ja so, kein Spieler durfte halt bei einem anderen Verein Mitglied werden, oder beziehungsweise Mitglied werden schon, aber spielen, also man kann ja nur einen Spielerpass für ein Team haben. Wir wissen auch nicht, wie die Regelungen vom Landesverband sind. Wird es eine Sperre geben für die Spieler, die bei der ELF spielen oder nicht? Das wissen wir auch gar nicht. Wir haben jetzt für diese Saison noch keine Pässe beantragt, weil noch keine Saison offiziell quasi stattfindet dieses Jahr. Und ob wir jetzt die Spieler jetzt rausschmeißen oder als Mitglieder behalten und schauen, wie die Liga überhaupt da stattfindet, was überhaupt hier in Berlin los ist, das werden wir bei der nächsten Vorstandssitzung erst besprechen.
Einmal nochmal eine Frage danach, wie findest du das denn? Also du hast das wirklich sehr, das hat Kutsche gerade schon gesagt, sehr neutral und entspannt gesagt, aber würdest du dir wünschen, dass die ELF da proaktiver mit euch kommuniziert?
Ja, absolut. Also ich denke, das ist ja... das ist ja, das gehört sich ja auch so, ne? Wenn ich Spieler jetzt irgendwie für mich irgendwie gewinnen will oder auch eine Kooperation vielleicht anstrebe oder sowas, dass man dann miteinander redet, das wäre schon ganz gut. Vor allem finde ich, dass das momentan alles, wie schon gesagt, so ein bisschen geheim stattfindet. So ist mein Eindruck. Und das finde ich nicht so wirklich positiv. Also das, stößt so ein bisschen sauer auf, so ein bisschen, ne? Also es wird irgendwie, man weiß ja nichts irgendwie.
Noch ein Stück weiter gedreht, würdest du dich denn freuen, wenn, ob es nun Berlin Thunder ist, vielleicht Heiko von Glahn als neuer GM auf euch zukommen würde und sagt, hey, wollen wir nicht zusammenarbeiten in Richtung Jugendarbeit, wie es in Köln aussieht? Wäre das was, was für euch spannend wäre und wo ihr auch Lust drauf hättet?
Ja, also insgesamt finde ich persönlich, wenn du mich persönlich fragst, finde ich das sehr interessant und positiv, weil wenn gute Coaches da sind und ein gutes Programm da ist und solche Coaches-Kliniken und sowas hier stattfinden für die Jugend oder auch für erwachsene Spieler, ist das immer ein Gewinn, denke ich. Also ich denke, in der Vergangenheit hätten wir uns auch gefreut, wenn wir mit NFL Europe Teams da irgendwie zusammengearbeitet hätten, und da ist Unterstützung immer willkommen. Auf der anderen Seite weiß ich, dass bei vielen natürlich auch die Angst oder die Bedenken im Raum stehen, dass man bei solchen Aktionen auch Spieler abwirbt vielleicht und man die halt verliert. Ich weiß nicht, wie das Niveau der Liga sein wird, welche Spieler überhaupt da jetzt in Frage kommen. Ich hoffe, dass das halt ein hohes Niveau sein wird. Und man guckt immer so mit zwei verschiedenen Augen auf das Ganze. Einerseits hat man natürlich Bedenken, dass man eigene Spieler verliert. Andererseits sind viele positiv der Liga gegenüber gestimmt, weiß ich aus eigenen Gesprächen, dass sie sagen, das ist gut, dass so eine professionalisierte Liga jetzt in Europa stattfindet und dass wir halt ein bisschen mehr Niveau vielleicht erwarten können. Vielleicht nicht sofort, nicht am Anfang, aber in den nächsten 3-4 Jahren vielleicht schon, ja.
Erstmal danke dir, Martin. Bleib gerne mal hier oben. Also vielleicht haben wir noch mehr Fragen in die Richtung. Finde ich wirklich, wirklich spannend, deine Meinung so direkt von vor Ort zu hören. Noch zwei weitere Fragensteller. Daniel Ulich, was möchtest du wissen?
Jo, moin. Erstmal für die von euch, die gesagt haben, ihr findet den Game Pass nicht mehr. Der ist noch da auf der Webseite bei Network, wenn ihr ganz runter scrollt. Und
super, vielen Dank. Da gucken wir gleich nochmal.
Meine Frage an Matthias. Ich glaube, erstens, wie viele Spieler hast du gesehen beim Training? Und zweitens, in irgendeinem ELF-Update-Video von Karajca und Izumi hieß es auch mal, dass es ein Combine oder Tryout geben wird. Hast du davon nochmal was gehört? Und Also wie weit denkst du, sind die Kaderentwicklungen oder von dem, was du jetzt weißt?
Also was ich weiß, dass der Kader wirklich zum größten Teil steht. Also um die 50 Leute sind es tatsächlich schon. Also es fehlten an dem Tag letzte Woche, als ich da war, tatsächlich ein paar, die krank waren. Also es gab noch ein, zwei Fälle mit Imports, die noch nicht da sein durften, weil deren Visum noch nicht komplett unterschrieben war. Da haben wir nicht vergessen, wir sind in Berlin, da sind die Behörden manchmal sehr langsam, was sowas vielleicht angeht. Aber beim Training selbst, bei dem ich da war, und das hieß ja offiziell Orientation Day, so wurde das genannt, da waren also mindestens 30, 40 Spieler, die da auf dem Platz waren. Und auch von den Stars, die dann in der Abwehr spielen sollen, vom Quarterback, der dann dabei war. Also die Kernmannschaft ist tatsächlich da und spielt sich ein.
Vielleicht sonst noch mal ein ganz kurzes Update zu den Combines. Ich glaube, es gab bei verschiedenen Vereinen oder Franchises, zum Beispiel in Stuttgart, in Köln, aber auch bei ein paar anderen schon unterschiedliche Combines, wo wirklich alle Spieler aus der Region mitmachen könnten. Es wurden, glaube ich, eher Leute eingeladen, weil, das hat Martin gerade schon gesagt, dass immer nicht ganz öffentlich ist, wo das ist. Wie weit das in Berlin der Fall ist, glaube ich, kann keiner von uns ganz genau sagen, ob es da noch was gibt. Aber Matthias hat es ja schon gesagt, 5 Wochen vor Ligastart, glaube ich, gar nicht so einfach mehr, dann wirklich viele neue Spieler dann reinzuholen. Dann einmal weitergegangen. Ich hoffe, die Frage.
Ja, man darf auch nicht vergessen, man darf auch nicht vergessen, dass die, ja. Sorry. Ich wollte nur sagen, dass die Teams der Rebels und der Adler natürlich ja auch sich in der direkten Saisonvorbereitung befinden und ja auch Spiele spielen werden dieses Jahr. Und ich glaube auch nicht, dass dort besonders viele Leistungsträger jetzt noch den Wechsel noch vorantreiben und sich dann nochmal umentscheiden. Also ich glaube, dass die Rebels und die Adler da doch schon sehr stark in ihrer Saisonplanung sind und ihre Spieler dann auch fest irgendwie in der Mannschaft haben. Also ich bin sehr gespannt, wo die Spieler herkommen dann für das Berliner Franchise und wie hoch das Niveau dann natürlich dieser Spieler, dieser Mannschaft allgemein sein wird.
Danke dir, Max. Daniel, die Frage beantwortet?
Ja, es war bloß, also weil das Leipziger Tryout war ja auch erst gestern, was ja auch schon relativ spät ist. Hätte ja sein können, dass nächste Woche noch eins ist, aber wenn also es zwei andere, sag ich jetzt mal, Profi-Vereine gibt in Berlin, ist das ja dann sowieso schwierig. Also vielen Dank.
Ja, super. Dann haben wir noch einmal Stefan Heseling. Du scheinst auch Teil der Infogruppe ELF zu sein auf Facebook. Welche Frage, welches Statement hast du?
Ja, das ist korrekt. Ich habe tatsächlich die Gruppe gegründet und habe die ganze Sache von Anfang an verfolgt. Mir fällt immer wieder auf,
Stefan, dass... bevor du eine Frage stellst, stell doch ganz kurz die Gruppe vor. Ich glaube, das ist ganz spannend bei unserem Podcast, nochmal zu hören, was ihr da macht und vielleicht eine kleine Empfehlung. Ich glaube, ihr seid bei 14.000 Leuten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also wirklich eine beeindruckende Gruppe bei Facebook.
Ja, ich wollte jetzt keine Eigenwerbung machen eigentlich, aber natürlich schön für die Möglichkeit. Überraschenderweise ist die Gruppe sehr schnell sehr groß geworden, ist sehr bunt gemischt von Leuten, die, ja, wie soll man das sagen, wirklich nur Fans sind, Run-NFL-Fans, wie es immer wieder genannt wird, aber auch genauso Leute, die in Vereinen tätig sind, Leute, die sehr kritisch sind, es ist auch immer wieder in der Gruppe. Und ja, da wird halt eben heiß diskutiert über das ganze Thema in allen Einzelheiten und ähnlich wie hier über Dinge, wo ich mich persönlich manchmal drüber wundere. Natürlich will man verstehen, was so im Hintergrund passiert. Aber ja, also im Grunde am Ende derjenige, der vielleicht vorm Fernsehen oder im Stadion steht, möchte ja eigentlich am Ende ein gutes Produkt, ein schönes Spiel, ein gutes Spiel auf einem vernünftigen Niveau. Aber es wird dann vieles hinterfragt, was wir in Deutschland schon jahrelang nicht zu erkennen bekommen. Heißt, wie funktioniert die Struktur? Wer steckt dahinter? Kennen wir beim deutschen Verband genauso wenig wie jetzt bei Firmen, die teilweise zu Recht natürlich sagen, okay, das sind unsere Gesellschafter oder ähnliches. Die muss nicht jeder kennen. Also das finde ich einmal eine ganz interessante Sache. Die zweite Sache ist, ich bin auch selber tätig als Coach und habe gespielt, zwar natürlich in einem, nennen wir es mal, kleinen Verein in NRW, aber es ist dann so, dass meiner Meinung nach die Vereine im GFL-Bereich die einzigen sind, die sich gegen die ganze Sache stark sträuben oder dagegen sind oder das nicht haben wollen. Und die ganzen Vereine, die da drunter sind, die vorher die GFL-Vereine mit Spielern auch versorgt haben, weil es sind ja nicht immer nur die GFL-Vereine, die die Spieler zum Football bringen, sondern auch die Vereine in den unteren Ligen bis hin zur Landesliga, die in den meisten Fällen gibt's dann da eher so Antworten, wie wir es hier gerade von Martin hatten, die eher neutral oder positiv dann sehen, dass endlich ein Faktor ins Spiel kommt, der dann auch mal für die Nachschub sorgt und nicht nur die NFL mit dem Run-NFL-Hype, der da halt seit 1, 2, 3, 4 Jahren unterwegs ist.
Ich würde da gerne was zu sagen, Stefan. Ich hätte auch gleich noch eine Frage an dich, und zwar, weil du meintest, ja, von Firmen und so, da, das ist man ja gewohnt, dass man Strukturen nicht mehr kennt und so weiter. Ich glaube, uns allen, die jetzt hier mitsprechen und alle, die regelmäßig Football im Fernsehen gucken, für alle war das eine super Nachricht, dass es die ELF gibt, weil im Grunde wir sind alle Football-Fans, wir sind alle Football-Nerds, wir haben uns alle gefreut, dass es höchstwahrscheinlich wieder eine Football-Liga vor der Haustür gibt, vielleicht auf höherem Niveau als die GFL, vielleicht auch ein bisschen professioneller als die GFL, und von daher besteht, glaube ich, bei allen das Grundinteresse, weil es um unsere Lieblingssportart geht, dann auch ein bisschen was darüber zu erfahren, wer steckt eigentlich dahinter, wie tickt sie, dass man sich ein bisschen mitgenommen fühlt, dass man das Gefühl hat, da herrscht Transparenz und so weiter. Also das zu deinem Punkt, dass dich das wundert, dass Fans nach Strukturen und so fragen. Mich würde mal interessieren, die Frage stellen, Caro, Max, Daniel und ich mir regelmäßig, wie du die ELF so in den letzten Wochen erlebt hast. Du hast früh diese Gruppe gegründet, hast du gesagt. Ich bin da auch drin. Ich finde das auch interessant, was da abgeht. Du warst wahrscheinlich ähnlich wie wir alle gehypt. Ist denn dieser Hype bei dir immer noch da? Oder also wird er sogar vielleicht sogar größer? Oder ist das auch so wie bei uns eine emotionale Achterbahnfahrt manchmal?
Schwierige Frage an sich. Also ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall immer noch gehypt, definitiv. Ich bin aber auch realistisch, so wie ihr das eigentlich jetzt auch immer mal wieder sagt, oder man muss ehrlich sein, es wird definitiv kein gleiches Niveau geben können in den einzelnen Teams. Wenn eine Mannschaft wie in Breslau eigentlich konstant durchtrainiert hat oder eine Mannschaft in Hamburg oder Frankfurt zum größten Teil aus einem ehemaligen GFL-Team zusammengestellt wird, dann ist da auf jeden Fall schon mal, sind da Automatismen vorhanden und Dinge, die von vornherein funktionieren, die in Teams wie Leipzig oder Berlin meiner Meinung nach nicht funktionieren können. Da braucht es dann einfach mehr Zeit für. Ob das am Ende wirklich Einfluss hat, ich glaube schon, aber das werden wir dann sehen. Aber ganz grundsätzlich bin ich, ich freue mich sehr. Ich finde es sehr, sehr schade, dass das Ganze in dieser doch komplizierten Corona-Zeit passiert. Und ich, ja, sagen wir mal so, ich bin der ganzen Sache sehr positiv gegenübergestellt, was mir dann in der Gruppe auch schon mal gerne zum Verhängnis wird.
Aber vielleicht auch nochmal eine Frage an dich, Max. Also dieses im Grunde eine neue Football-Liga, so wie Stefan auch sagt, das ist für die Spieler super. Wir hatten immer mal wieder das Thema Tape. Also jetzt wird auch Tape generiert und so weiter, womit man dann vielleicht sich auch noch verbessern kann. Das ist ja alles im Grunde super, Max. Trotzdem fehlt so ein bisschen Transparenz, oder?
Ja, ich meine, wir sind ja nicht im Auftrag der ELF unterwegs, aber wir haben uns ja zusammengetan, um einfach genau diese Fragen zu stellen und Gäste einzuladen, die Inside-Informationen haben, weil wir einfach alle sehr interessiert sind. Und du hast das ja absolut auf den Punkt gebracht, gerade in deiner Aussage, dass warum wir das Ganze machen. Und wir sind ja auch in keinster Weise hier so, dass wir jede Woche irgendwelche negativen Behauptungen aufstellen, sondern wir hinterfragen halt Dinge und spekulieren auch gerne ein bisschen und wir sind uns natürlich auch immer einig, dass es toll ist, wenn wir Gäste haben, die uns Insider-Informationen geben können. Also gerade auch der Talk in der letzten Woche mit David Drain hat ja unglaublich viele Informationen gebracht über das Kölner Franchise. was ich selber vorher auch so noch gar nicht wusste, vielleicht ein bisschen im Ansatz, aber nicht im Detail. Also deswegen finde ich das eigentlich super, dass wir das Ganze machen. Man muss auch nicht pauschal immer gegen alles sein. Ich denke, man kann sich das genauso angucken. Und Kurt, du hast es auch gesagt, die Tatsache, dass es Football gibt, dass es mehr Football gibt, sollte jedes Footballherz höher schlagen lassen. Und das ist bei uns ganz genauso. Ich glaube einfach, dass die Zeit eine sehr schwierige Zeit ist, dass die allgemein verfügbare Zeit bis zu einem Start einer Saison wahnsinnig kurz ist, unabhängig jetzt davon, dass einige Teams ein bisschen früher angefangen haben, einige Teams ein bisschen später angefangen haben, ist es für alle Teams wahnsinnig hektisch, und deshalb kriegen wir ja auch mit allen Gesprächspartnern mit, dass alle unglaublich viel arbeiten, hart arbeiten, 16 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, und das gehört einfach auch dazu, um sowas auf die Beine zu stellen. Und wie gesagt, wenn die Liga es hinbekommt, ein tolles Produkt auf die Beine zu stellen, und auch, es werden auch Dinge nicht funktionieren, brauchen wir uns gar nichts vormachen, aber das ist auch nicht schlimm. Ich denke, wichtig ist, dass man Sachen ausprobiert, Sachen, die gut funktionieren, versucht zu verbessern sogar noch, und Dinge, die nicht funktionieren, einfach dann entweder weglässt oder versucht dann irgendwie anderweitig umzusetzen. Und das ist der ganze Ansatz dahinter, und ich glaube, dass die Liga einen guten Job macht. Ich hoffe, dass die Liga allgemein, also die Organisation der Liga, die einzelnen Franchises auch ein bisschen unterstützt, und dass die einzelnen Franchises mehr und mehr in den lokalen Märkten auch dann, wenn es richtig losgeht, auch was zurückgeben können. Das wäre mein großer Wunsch.
Wenn ich da noch ganz kurz eben hinzufügen darf, ich muss euch da eigentlich vollkommen zustimmen. Das ist vollkommen richtig. Es ist einfach nur schon interessant, dass diejenigen, die es negativ sehen, da zähle ich euch jetzt eigentlich allesamt gar nicht zu, ich sehe euch eher neutral oder wie auch immer, aber dass die dann aber wirklich sehr negativ der ganzen Sache gegenübergestellt sind, und finde ich einfach schade. Also die so wie jetzt in Berlin zum Beispiel da manchmal Äußerungen kommen, dass man da dann gar nichts mit zu tun haben möchte, finde ich schade. Ich glaube, dass das eine Möglichkeit ist, die ganze Sache nach vorne zu bringen. Ob es klappt, werden wir alle erst sehen, wenn es läuft. Vielen Dank.
Genau, ich glaube, ja, gerne, Matthias.
Ja, ich würde ganz gerne noch ein kurzes Beispiel geben für so, was ich jetzt vor kurzem erlebt habe. Als ich bei diesem Training war am letzten Samstag, habe ich eine Trainingsgruppe gefilmt. Das waren, glaube ich, 4, 5 Leute, und habe davon ein Video bei mir im Blog gepostet oder auf der Facebook-Seite meines Blogs gepostet. Und da hat man wirklich gesehen, wie Leute auch schlecht drauf reagieren können. Da war sowas, ach, das ist alles, das hätte ich ja auch gekonnt, was ist das denn für eine Blumenwiese? Und sind das alle Spieler? Also das ist immer so eine ganz merkwürdige, selektive Wahrnehmung, die wir dann über viele Dinge im Internet einfach aufschnappen. Und wenn man sich aufregen will, dann findet auch jeder was zum Aufregen. Und ich glaube, wenn jeder, der da solche Kommentare drunter geschrieben hätte, mal den Rest gesehen hätte und kann sich auch vorstellen, dass dann da ein bisschen mehr ist, da wird das dann auch mit ganz anderen Augen sehen und auch deutlich positiver dem gegenüberstehen. Also ich habe dann drunter geschrieben, wenn ich ein Foto der Freiheitsstatue fotografiere und poste, wird auch nicht jeder sagen, also New York habe ich mir anders vorgestellt.
Aber da muss ich ein bisschen aus Marketing-Sicht und dann vielleicht beim Job irgendwie da reinkommen, widersprechen. Ich finde eben, dass man in der Kommunikation rausgeht, wir sind die europäische professionelle Football-Liga und damit natürlich auch eine Erwartung schürt. Also sie gehen bold raus, was ich super finde. Und dann natürlich dann Leute auch mitnehmen, die ein Interesse haben. Das ist, ich versuche mal einen Vergleich zu setzen. Firmen, die ganz groß in der Kommunikation rausgehen, sagen, sie sind super nachhaltig, sie kümmern sich für die Umwelt und so weiter, dass man da natürlich genau hinguckt und dann versucht auch zu erkennen, wo das vielleicht nicht der Fall ist. Das ist so ein bisschen immer eigene Schuld. Also ich glaube, das ist eben die Professionalität und die Erwartungshaltung, die ELF, und das ist super, da rausgeworfen hat.
Ich hätte noch mal eine Frage an euch alle. Also was jetzt in 2 Wochen passiert, ist ja für jeden NFL-Fan eigentlich das Schlaraffenland. Am 4.6. fängt die GFL wieder an. Dann 3 Wochen später startet höchstwahrscheinlich die ELF, und dann ist es auch nicht mehr lang zur NFL. Also es ist ja eigentlich ein Traum. Das ist ja ein roter Teppich, der uns hier in Deutschland footballmäßig ausgerollt wird. Vielleicht die Frage zu dich, zuerst an dich wieder, Max. die GFL war ja immer so ein bisschen stiefmütterlich, vor allem in den letzten Jahren. Inklusive mir haben viele Leute gesagt, jetzt gibt's hier so einen Run-NFL-Boom in Deutschland und die GFL macht nichts draus. Marketingmäßig kommt da gar nichts. Kannst du dir vorstellen, dass es jetzt mehr Leute gibt, die vielleicht extra stark die GFL unterstützen, weil sie merken, mit der ELF ist da ein großer Konkurrent? Oder kannst du dir vorstellen, dass es mehr Fans gibt, die tatsächlich irgendwie beide Ligen dann konsumieren und sich reinziehen?
Also die Tatsache, dass mehr Football gezeigt wird, vor allen Dingen auch im Fernsehen gezeigt wird, und die GFL ist ja auch im Fernsehen präsent, da werden ja auch einige Spiele gezeigt, auch in diesem Jahr, sollte ja auch im letzten Jahr schon passieren, aber da wurde halt nicht gespielt, ist immer ein Riesenvorteil und wird auch neue Leute dazu bewegen, sich Football mal ein bisschen genauer anzugucken und vielleicht auch sogar Fan zu werden. Also ich denke mal, jeder, der sich daran erinnert, wie er zum Football gekommen ist, am Anfang noch gar nicht wusste, worum es geht und dann so mehr und mehr in die Materie eingetaucht ist und dann immer mehr, immer tiefer gegangen ist und das Fieber eingepackt hat, das ist eine Geschichte, die hört man immer und immer und immer wieder. Und das ist ja auch das Tolle daran, dass dadurch natürlich sehr viel neue Leute für den Sport allgemein sich interessieren und auch an den Rang gebracht werden. Und das ist für mich als Football-Fan eine tolle Sache, weil das wird mehr Jungs, mehr Jugendliche auch in die Vereine bringen. Da werden auch viele von profitieren, durch die Bank weg. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Die GFL hat mit Sicherheit gemerkt, dass mit dem Hype um die ELF sie ein bisschen nachlegen muss, definitiv. Und es werden natürlich jetzt auch Stimmen laut, ja, für mich zählt nur die GFL, für mich zählt nur die ELF. Ich möchte das gar nicht so trennen voneinander, aber am Ende des Tages ist es Football. Und am Ende des Tages können wir unseren Sport, den wir alle lieben, weswegen wir uns ja heute am Sonntagabend hier hinsetzen und unterhalten darüber, ist es doch eine tolle Sache, wenn wirklich viel in der Richtung passiert. Und wenn die GFL auch noch nachlegt und auch noch mehr macht und auch in der Kommunikation mehr macht und besser und professioneller wird, ist es wirklich gut. Ja, das ist wirklich ein Vorteil. Ich bin, wie gesagt, kein Fan davon, sich jetzt auf eine Seite zu stellen und sagen, nur das ist gut oder nur das ist gut. Es gibt immer viele Vorteile, es gibt auch immer wieder Nachteile, wenn man das so macht. Und wenn man das so macht, am Ende des Tages zählt das Gesamtbild. Und das ist meine persönliche Meinung. Und wenn das Gesamtbild stimmt und mehr Leute den Sport gucken, sich für den Sport interessieren, ist es für uns alle ein Vorteil. Und je mehr Leute oder je mehr Angebot es gibt, wie du es gerade gesagt hast, Kutsche, was Schöneres gibt es doch für uns nicht.
Matthias, vielleicht kannst du einmal aus Journalistensicht sagen, also weil wir haben gehört, du schreibst für Crunchtime, du schreibst für Touchdown 24. Also wie werdet ihr euch das denn inhaltlich aufteilen? Wird die ELF überhaupt Platz haben im Magazin? Wird die ELF mehr Platz haben als die GFL? Also wie werdet ihr reportermäßig die beiden Ligen, die im Juni starten, begleiten?
Ja, also vielleicht kurz an das anschließen, was Max gerade gesagt hat. Ich sehe das ganz genauso. Das Schönste ist doch eigentlich für uns, dass sich das vielleicht alles auch so nach oben schaukelt, dass sich beide irgendwie aneinander, ich fällt das passende Wort gerade nicht ein. Ja, also dass sich das, lassen wir es mal, bei hochschaukeln. Das wäre eigentlich das Allerbeste, dass dann doch beide sehen, okay, da läuft was, nutzen wir jetzt den Schub und dann geht es immer weiter nach oben. Das wäre eigentlich das Beste, was uns allen passieren kann. Und was die Magazine angeht, da ich bin jetzt nur jemand, der schreibt, da sind jetzt andere, die das entscheiden, was jetzt drin vorkommt. Aber in den nächsten Heften, ich habe jetzt auch ein bisschen was gemacht zur European League of Football, natürlich fürs Touchdown 24 Magazin. Bei Crunchtime wird es jetzt in der nächsten Ausgabe auch natürlich verstärkt um die neue Liga gehen. Und was bei der GFL passiert, die ist nicht so stark dabei, aber vielleicht setzt da ja auch einen Schub ein und vielleicht passiert da ja auch was und das Interesse steigt auch an der Stelle, weil, muss ja auch dazu sagen, die ELF ist in 6 deutschen Städten und in vielen deutschen Städten nicht und vielleicht, wenn sich jemand irgendwie vom Football-Hype angesteckt fühlt, dem ist es dann noch vielleicht egal, ob er jetzt bei Stuttgart Search sitzt oder bei den München Cowboys oder so. Und ich glaube, da kann jeder letztendlich von profitieren, dass dann so viel passiert im deutschen Football.
Vielleicht noch mal eine Frage an dich, Stefan, als Admin dieser großen ELF-Facebook-Gruppe. Du erlebst ja alle Stimmungen mit, hast du erzählt. Also gibt es da jetzt bei euch mittlerweile auch so wirklich ELF-Ultras und GFL-Ultras?
Ja, kann man glaube ich schon sagen. Also ich glaube, dass da schon leider es Personen gibt, die sich weder von der einen noch von der anderen Meinung ja, überzeugen oder positiv beeinflussen lassen wollen. Wer am Ende recht hat oder nicht, ist nicht zu beurteilen. Das werden wir halt, wie gesagt, erst sehen, wenn wir 1, 2, 3 Jahre weiter sind. Leider ist es aber tatsächlich so, dass, wie gerade schon von Matthias gesagt, es halt eben ein Bild ausreicht, um sich eine negative Meinung zu bilden oder auch manchmal eine positive Meinung, die dann halt eben am Ende wirklich dazu führt, dass da lange Diskussionen geführt werden, nur weil da auf dem Rasen auch noch ein paar Blumen zu sehen sind und es kein schicker Kunstrasen war, wie gerade beim Bild der Barcelona Dragons. So als kleines Beispiel. Also da ist schon sind schon in Teilen starke Fronten. Ich habe aber von Anfang an immer mal wieder Umfragen gestartet. Die hast du vielleicht auch schon immer mal wieder gesehen. Und dann sieht man doch, dass es eine sehr große schweigende Menge gibt. Und ich würde sagen, von den 14.000 sind vielleicht 2.000 eher GFL, 2.000 eher ELF und der Rest ist eher Football-Fan. Und das gefällt mir noch viel besser.
Okay, cool. An dieser Stelle sei nochmal gesagt, es ist fast 9:30. Ein bisschen machen wir noch. Ein großes Kompliment. Ich finde es großartig, diesen Abend. Das zeigt mal wieder, warum wir das hier machen, weil wir halt auch mit euch sprechen können. Plötzlich kommt ein Stefan vorbei, ein Martin vorbei, ein Carsten vorbei. Jeder hat irgendwie seine eigene Meinung, seine eigenen Erlebnisse. Also wenn ihr das hier später als Podcast hört und Sonntagabend 19 Uhr Zeit für Twitter habt, dann nutzt auch die Gelegenheit und seid mal dabei. Auch gerne, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, so ein paar Minuten machen wir bestimmt noch, dann drückt auf die Sprechwunsch-Taste. Ich habe noch ein Thema, was mich interessiert. Ihr wisst, ich bin so ein bisschen Leipzig-Kings-Fanboy. Ich bin schnell zu bekommen. Mir gefallen die Farben und das Logo und mir gefällt der neue japanische Receiver, Umi. Deswegen Stand jetzt sind die Leipzig-Kings irgendwie, haben mein Herz so ein bisschen erobert. Aber das Tragische ist, ich weiß nichts irgendwie über die Leipzig-Kings. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt. Ich weiß nicht, wo sie spielen. Also da sind wir wieder beim Thema nicht abgeholt werden. Kann mir irgendjemand von euch ein bisschen was über die Leipzig-Kings erzählen? Welches Konsortium dahinter steckt? Du vielleicht, Matthias?
Da muss ich leider passen. Also bei Leipzig weiß ich wirklich gar nicht Bescheid.
Also wenn es hier jemand auch bei den Zuhörern gibt, der ein bisschen was über Leipzig erzählen kann, ich wäre dafür sehr empfänglich. Oder habt ihr, Caro, Max, Daniel, noch was über Leipzig in den letzten Tagen herausgefunden?
Ich kann auch einen zweiten, die darauf reagiert haben. Ich ziehe die beide mal hoch, vielleicht können sie dir helfen. Dann fangen wir mal an bei Latitude. Kannst du Kutsche helfen? Ich glaube, einmal frei entmuten, wahrscheinlich noch dein Mikrofon freischalten. Warte eine Sekunde. Sonst machen wir erstmal weiter mit der NFL.
Jetzt
hören wir dich. Perfekt. Super.
Hallo?
Kannst du kurz helfen?
Jetzt. Okay, alles klar. Ich habe noch mal eine ganz kurze Frage zu diesem Gamepath, der vorhin angesprochen worden ist. Also 100 Euro finde ich wirklich tough. Die EFL hat bisher noch nichts gezeigt. Wir wissen auch gar nicht, was da kommt. Und das finde ich einen ziemlich hohen Preis ins Blaue gesprochen. Wenn ich mir überlege, dass ich für einen NFL Game Pass 160 Euro bezahle, zusätzlich aber noch diverse Dokus bekomme, einen 24-Stunden-Sender live, okay, viele Wiederholungen oder so. Also ja, professionell finde ich einen guten Ansatz, aber also übertreiben sollte man das vielleicht nicht.
Wir kommen gleich nochmal auf die Leipzig Kings zu sprechen. Latitude, ich gebe dir vollkommen recht. Es ist, wenn man den Vergleich mit der NFL macht, das hatte ich vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen, definitiv ein sehr, sehr hoher Preis. Ich glaube, wir sind aber, und das muss man ganz klar sagen, Angebot und Nachfrage. Also wir haben auch bei den ersten Preisen für die Tickets beim Hamburger Team geschluckt und gedacht, mal gucken, wie die weggehen. Fast ausverkauft. Wir haben die Preise gesehen für den Bowl, die auch gut angesetzt waren. Also ich glaube, ein ganzes Stück teurer als den GFL Bowl, Max, wenn ich richtig liege, auch relativ gut ausverkauft. Also ich glaube, am Ende ist es spannend zu sehen, wenn die Nachfrage danach da ist, wenn die Leute Bock drauf haben und sagen, okay, und ich glaube, das war in der großen Runde und der großen Gruppe bei Facebook auch so, Stefan, dass da viele gesagt haben, naja, einmal feiern gehen, gleicher Preis, das kann ich mir gönnen und dann gucke ich mir eben die ELF an. Also ich glaube, am Ende ist es immer wirklich ganz spannend zu sehen, wie viele Leute das am Ende buchen werden.
Ja, nee, glaube ich auch. Also ganz, ganz sicher. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das so lange tragfähig sein wird.
Ich fühle mich da direkt auch noch mal ganz kurz angesprochen. Ich gebe dir vollkommen recht. Ich werde auch keiner von denen sein, die sich dieses Paket da holen werden für 100 Euro. Aber auf der anderen Seite muss ich auch ganz klar sagen, wenn ich mir die Ticketpreise im Speziellen angucke, ich glaube nicht, dass die GFL im nächsten Jahr, wenn sie wieder in einem so einem großen Stadion sowas machen können, diese Preise aufrufen können. Die sind auch gar nicht so weit weg von diesen Preisen des Elf Bowls. Und wie schon gesagt, Angebot und Nachfrage. Es ist halt eben so eine Sache, wie verkaufe ich ein Produkt, eine Sache, und wenn genügend Leute darauf aufsteigen, bezahlen die natürlich auch den Preis. Jetzt muss natürlich am Ende auch bewiesen werden, dass es das wert ist. Ich hoffe innigst, dass es am Ende auch tatsächlich so ist.
Das hoffen wir alle, das ist genau der Punkt.
Und bei dem TV-Produkt muss ich auch ganz klar sagen, man muss das schauen. Wir wissen ja noch gar nicht, offiziell ist es noch gar nicht angekündigt. Es ist nur mit auf der Webseite drauf. Ob da nicht vielleicht doch ein Schnupperpaket kommt oder so wie die NFL es macht, halt eben mit irgendwelchen Rabattaktionen oder Übersponsoren. Ja. Ne, dann wird der Preis halt erstmal hoch angesetzt und am Ende bezahlt man vielleicht doch nur 50 Euro. Da muss man halt eben schauen. Das müssen wir noch ein bisschen abwarten, denke ich.
Ja, alles klar. Nee, da ist meine Frage auch beantwortet und wir sehen, was da kommt.
Genau, dann kommen wir mal zurück. Danke dir, Latitude. Ich setze dich einmal gleich raus. Die Frage Richtung Leipzig Kings. Carsten, du hattest dich gemeldet von meinenfl.de. Wie siehst du das? Hast du Informationen über Leipzig?
Ja, tatsächlich. Also zumindest die Heimspielstätte ist Ende April bekannt gegeben worden. Das ruhmreiche Alfred Kunze, der ruhmreiche Alfred Kunze Sportpark, falls keiner von dem je gehört hat, so ging es jedenfalls mir, wenn man es denn googelt, da spielt normalerweise die BSG Chemie Leipzig und Fassungsvermögen 4.999, was vermutlich fürs erste Jahr reichen wird, aber für mich schaut es aus wie ein Dorfsportplatz.
Genau, ansonsten glaube ich, Kutsche, müssen wir da investigativ unterwegs sein, also für jeden, der den Podcast hört, schreibt uns gerne auf Twitter. Ich habe die Leipzig Kings schon angesprochen, direkt, habe mal gefragt, ob sie nicht Lust haben, uns hier zu besuchen, uns Frage und Antwort zu stellen. Also auch hier der Hinweis, Leipzig Kings, wenn jemand von euch mit uns sprechen würde, wir freuen uns sehr. Wir wollen mehr über euch wissen und ihr habt einen Ultra-Fan schon in Kutsche, der, glaube ich, sich sehr, sehr freuen würde, wenn er ein iPhone-Wallpaper kriegen würde von dem japanischen Wide Receiver.
Ja, so sieht es nämlich aus. Vielleicht abschließend noch eine Frage an dich, Matthias. Bald geht's los. In deinen Augen, wann war die ELF ein Erfolg? Wann war sie ein Misserfolg?
Also ich würde sagen, Erfolg ist auf jeden Fall, wenn die Saison zu Ende gespielt wird, wenn die Stadien voll sind, wenn die Spiele nicht 73-0 oder 0-73 ausgehen, je nachdem für die Mannschaft, die kommt oder die gerade da ist. Misserfolg, ja natürlich, wenn jetzt irgendwie irgendwas ganz Dramatisches dazwischen kommt, das Geld ausgeht, keine Sponsoren da sind, ja, oder natürlich auch die Rechnung mit den schiefen Ergebnissen, dass man überhaupt ein Niveau auf dem Platz hat, wo man sagt, nee, das kann ich mir überhaupt nicht angucken, das sieht ja furchtbar aus. Ich würde aber fast sagen, die Chancen sind viel größer, dass durch den Hype, den wir haben und durch das, was sicherlich auch in den Fernsehübertragungen geboten wird, weil die sind ja auch nicht doof, die das dann machen, die werden ja auch mit welchen Mitteln noch immer versuchen, das spektakulär wirken zu lassen. Das ist ja auch durchaus möglich in der Medienwelt. Ich glaube, wir sind dichter dran, viel dichter dran, dass das Ganze sagen wir nicht Erfolg, aber durchaus ansehnlich werden kann. Bin ich mir sicher.
Noch eine Nachfrage, du hast gerade gesagt Sponsoren. Hast du schon gehört, ob es irgendeinen größeren Sponsoren der Liga schon gibt?
Ja, die Frage habe ich gestellt. Mit Namen wurde mir das nicht beantwortet, aber 2 bis 3 große Namen sind wohl im Gespräch mit Berlin Standard. Das habe ich so letzte Woche gehört. Aber ich weiß auch jetzt zum Beispiel nicht ganz genau, was jetzt mit Trikotwerbung zum Beispiel ist. Ich hörte da so, dass das tatsächlich möglich sein soll.
Genau, da haben wir was von den letzten Wochen erfahren, von den einzelnen Franchises. Ich glaube, über der Nummer auf der Frontseite gibt es einen Liga-Hauptsponsor und ansonsten gibt es bestimmte Flächen, die man individuell die Teams bedrucken können. Mehr oder weniger, das ist etwas auch im eigenen Ermessen.
Ach ja, verstehe, okay.
Caro, vielleicht an dich nochmal die Frage. Bald wird es Berlin Thunder 2.0 geben in 5 Wochen. Bist du emotional dabei?
Ja, also noch bin ich nicht so ganz emotional dabei. Also der Name macht es natürlich für mich schon etwas leichter. Ich möchte aber auf jeden Fall, wenn Zuschauer zugelassen sind, sehr gerne ins Stadion und mir das angucken und werde euch dann berichten, wie es mich und ob es mich gecatcht hat. Und was ich sozusagen zu meinem Berlin Thunder 2.0 fühle und denke.
Dann halt den Stehplatz neben dir frei, ich komme auch.
Deal.
Wir gucken das alle zusammen, das wird schön. Dann würde ich sagen, beenden wir das an dieser Stelle, oder? Wie gesagt, ich sage es gerne nochmal, ich fand es großartig heute. Genau das ist der Sinn des Twitter Spaces, was wir hier machen. Nächste Woche wird es uns wieder geben. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas aufschnappt, beteiligt euch gern aktiv nächsten Sonntag. Ansonsten würde ich zumindest schon mal Tschüss sagen. Danke dir, Matthias, vor allem.
Genau.
Aber danke auch Stefan, danke Martin, danke euch allen. Es ist cool.
Noch einmal ganz kurz der Hinweis, Kutsche, weil du es gar nicht gemacht hast. Morgen 19 Uhr gibt es natürlich wieder die ganz normale Football-Reihe-Sendung. Wir freuen uns auf euch. Ihr findet uns da natürlich nicht bei Twitter, sondern bei YouTube und Twitch. Aber ansonsten sind wir nächste Woche wieder da, freuen uns auf euch. Tschüss.
Danke, tschüss.
Danke dir, Matthias. Mach's gut.
Tschüss. Danke, schönen Abend euch allen. Ciao.